herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, ein Namensvetter von mir, Anselm Lenz. Wir lüften mal von Anfang an das Geheimnis, Anselm. Wir sind nicht verwandt. Wir haben, wir haben den gleichen Namen.
Ich grüße Rüdiger Lenz.
Und ich grüße Anselm Namen. Lenz.
Frühlingshafte Namen. Ja. Mit dem Nachnamen lebt man ja ganz gut.
Ja, haben wir schon vorher ein bisschen drüber gesprochen, dass der Name eigentlich ganz angenehm ist. Anselm, du bist mir aufgefallen durch deine Beiträge in Rubicon sowieso, aber richtig aufgefallen bist du mir, als du eine Demo organisiert hast Anfang März?
Am 28. März 2020 also erstmals.
Ende März, eine Hygienedemo. Was ist dir in den Sinn gekommen, das zu tun?
Hygienedemo deshalb, weil Tage zuvor eben diese Notstandsgesetzgebung bzw. Notstandsverordnungen in Kraft getreten waren. Zuvor gab es auch schon quasi Hygieneratschläge der Kanzlerin, wie wir uns nun zu verhalten hätten. Und es zeichnete sich doch ab, dass da noch mehr dran ist und dass wir jetzt geeint gegen Schlechteres auf das Grundgesetz Acht geben müssen. Und schon 3 Tage nach Inkrafttreten dieser Notstandsverordnungen haben wir dann eben angemeldet, eine Demonstration für das Grundgesetz auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, wo wir wohnen. Also mein Kollege Hendrik Sodenkamp und ich haben das anberaumt. Es ging im Grunde darum, eine halbe Stunde sich dort mal zu treffen, Grundgesetze zu verteilen, die wir zuvor bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellt hatten. Diese üblichen Kopien unserer Verfassung, dem Grundgesetz, und die dort zu verteilen. Wir hatten auch noch geplant, dass 10 Menschen etwas sagen sollten. 5 Frauen, 5 Männer, jeweils 1 Minute. Und nach einer halben Stunde sollte es schon wieder vorbei sein. Ja, so ging es los. Hygienedemo eben deshalb, weil wir klar machen wollten, also wir kommen jetzt nicht aus Jux und Dollerei. Und wir wissen auch noch nicht mit abschließender Sicherheit, wie es nun um die Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit dieses Virus bestellt ist. Wir werden uns einstweilen daran halten, das Abstandsgebot respektieren und haben auch gleich Zollstöcke mitgebracht, damit diese 1,50 dann auch nachgewiesen werden können. Da haben auch die Polizei darum gebeten, dann Masken zu dem Zeitpunkt mitzubringen, die ja ansonsten nicht zu bekommen waren, um eben diese Kundgebung durchführen zu können. Also so begann das eben dann schon am 28. März.
2020, also ganz am Anfang dieser ganzen Corona-Maßnahmen des Lockdowns.
Korrekt. Zuvor hatte ich einen Artikel veröffentlicht, auf den ich auch nach wie vor Wert lege. Der Titel kam dann von dem Publizisten Jens Wernicke, Das Notstandsregime. Der Text ist von mir, in dem ich 3 Szenarien darlege, der Leserin, dem Leser darlege. Damals noch auch mit einem heiteren Tonus durchaus. Huch, was haben wir denn jetzt hier? Und hier, was zeichnet sich denn da ab? Und da sehe ich jetzt hier diese 3 Varianten, die habe ich sozusagen analytisch einmal durchdezidiert, dann in ihren Auswirkungen und dann auch in den Schlussfolgerungen, die wir demokratisch orientierte Leute sind, dann daraus ziehen könnten. Und der Text ist inzwischen in mehrere Sprachen übersetzt. Und ich glaube, auf den Text lege ich weiterhin Wert. Das ist mal ein Text, der mir geglückt ist. Und ich würde auch sagen, also 90% davon sind auch nach wie vor unterstützenswert, also auch von mir selbst. Und leider zeichnet sich so das negativste aller 3 dargestellten Szenarien ab.
Wo hast du den veröffentlicht? Bei Rubicon wahrscheinlich,
bei Rubicon.News. Ne? Ich wollte ihn zunächst, ich war fester Freier bei der Tageszeitung Taz in Berlin. Hatte auch zunächst angeboten, beispielsweise in der Taz eine Seite 3, eine Hintergrundseite mal zu veröffentlichen, zusammenzustellen. Das könnte auch jemand anders machen. Ich machte aber diesen Vorschlag. Wie wäre es denn, mal eine Seite 3 zu machen? Auf der linken Seite oder auf einer Seite die Darstellung des RKI, der Bundesoberbehörde, des Bundesgesundheitsministeriums Robert-Koch-Institut. So stellen die das dar. Und auf der anderen Seite unabhängige schulmedizinische Stimmen zum Thema. Da gab es zu diesem Zeitpunkt schon etliche. Mhm. Unter anderem von Professor John Ioannidis, aber auch Bagdi äußerte sich bereits und viele, viele, viele andere. Und alleine dieser Vorschlag gereichte dazu, mir meine Pauschalisten fester, freier, freiberuflicher Zuarbeit zur Taz zu kündigen und eine maßlose Verleumdungskampagne gegen mich loszutreten in meinem eigenen Betrieb. Das ist der Betrieb, für den ich zuvor arbeitete.
Und eigentlich auch zufrieden, ne?
Ja, ich wurde gefragt, ob ich dort nochmal mitarbeiten wollte. Ich hatte zuvor auch schon Bücher veröffentlicht. Mhm. Ich hatte verschiedene, ja auch in Kombination Wissenschafts-, Kunst- und Literaturprojekte gemacht. Im Grunde war es ein Rückschritt, da nochmal fürs Berlin-Ressort zu arbeiten. Es hat aber Spaß gemacht und in der Zeit habe ich es auch sehr gerne gemacht, weil ich mich auch viel um meine kleine Tochter kümmern wollte und auch musste. Und so passte das dann ganz gut zusammen, durch Berlin zu radeln und den einen oder anderen, ja salopp gesagt, Dönches-Termin mal zu machen, also den Streit der Kindertheater und so weiter und so weiter. Also wirklich eher so kleinere Themen, durchaus auch Umweltthemen. Also da gibt es zum Beispiel den Straußsee bei Berlin und so, wo der Wasserstandspegel sinkt. Aber wirklich keine unmittelbar weltbewegenden Themen. Das hat mir Spaß gemacht, das habe ich gern gemacht. Und das als Zubrot war das auch eine sinnvolle Einnahmequelle. Ich war zuvor aber auch schon mal festangestellter Inlandsredakteur. Ich habe Bücher rausgegeben und im Grunde arbeite ich journalistisch, seitdem ich 15, 16 Jahre alt bin. Wenn man die Schülerzeitung mit dazu rechnet, die für mich damals auch wichtig war und damals auch dann gewachsen. Das heißt, Studi habe ich als Journalist gearbeitet und so weiter. Also das Publizistische begleitet jetzt wirklich eine lange Zeit meines Lebens. Das ist im Grunde die Konstante.
Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was es schon länger her ist, ob du da einen Artikel, ich glaube, du hast einen Artikel auch darüber geschrieben. Jetzt springe ich ein bisschen weiter. Ich weiß auch nicht, welcher Monat das war. War das Mai 2020, wo an deiner Tür nachts irgendwelche lauten Geräusche da waren, also wahrscheinlich irgendwelche Verfassungsschützler oder so. Also die haben dich schon ziemlich von Anfang an auf Korn genommen, weil du hast die Hygienedemos organisiert, das passte denen nicht und dann kam wahrscheinlich der Verfassungsschutz oder irgendein Inlanddienst an deine Tür.
Du sagst es bereits, also Verfassungsschutz ist natürlich ein Euphemismus, sozusagen ein pervertiertes Wort, ein umgedrehtes Wort, das ist der Inlandsgeheimdienst. Und da gibt es einen Inlandsgeheimdienst, der bundesweit arbeitet und dann auch noch 16 Landesinlandsgeheimdienste der Bundesländer. Mhm. Das sollte man einfach nicht beschönigen. Die Verfassung schützen müssen wir im Grunde selber und dafür sind wir auch angetreten. Insofern ist es paradox. Ich weiß nicht genau, wer da vor meiner Tür stand, die stellten sich aber als Polizeileute vor, sahen allerdings nicht so aus, aber gut, das Klischee muss man jetzt ja, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, im April war das, wollte man mir also irgendwas zustellen oder was auch immer, auf jeden Fall begann es damit, dass quasi dreimal gegen meine Tür de facto getreten wurde. Ich dachte, die treten jetzt die Tür ein. Und das war ein sehr unschönes Ereignis. Letztlich wollte man mir das Verbot, im Grunde das Demonstrationsverbot dann zustellen, wie sich später herausstellte. Und später dann auch noch das Verbot, meine neu gegründete Zeitung zu verteilen. Es gibt allerlei Ereignisse, die in dieser Zeit passiert sind. Das war damals sehr, sehr erschreckend, sehr aufwendig. Ich wüsste nicht, wie weit würden die gehen. In der Rückschau muss man sagen, so schlimm, wie ich in der Sekunde dachte, dass es sein könnte, ist es nicht ganz gekommen. Dafür aber vieles andere. Gesellschaftlich ist es schlimmer gekommen. Es gab dann auch einen Moment, den ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben im Gefängnis verbringen musste. Und zwar, weil ich Zeitungen verteilen wollte am 1. Mai. Es gibt also allerlei Stile.
Du hast damals die Zeitungen irgendwie vor die Tür geschmissen von den Polizisten. Haben sich mitgenommen, haben das als aggressiven Akt gedeutet. Ne?
Wir haben über Monate ein Verbot bekommen, den Ort der Hygienedemos, dort, wo wir Versammlungen anmeldeten. Mhm. Und Artikel 8 sichert jeder Bundesbürgerin, jedem Bundesbürger das Recht zu, sich unter freiem Himmel zu versammeln. Dass man Versammlungen überhaupt anmelden muss, ist im Grunde schon eine herbe Einschränkung des Versammlungsrechts, das die konstitutive Grundlage der Demokratie bildet. Aber gut, man meldet natürlich an, man sagt Bescheid, wir wollen das machen, komm, zu Beginn darf man auch, wir stehen da mit 20, 30, 50 Leuten. Und wir hatten es auch angemeldet, es war übrigens auch gar nicht so einfach, das anzumelden und so weiter. Jedenfalls wurde uns dann verboten, überhaupt auf diesen Platz zu gehen. Warum
auch? Welcher Platz war das?
Ja, der Rosa-Luxemburg-Platz. Ja. Das war eben in Berlin das Zentrum der sogenannten Hygienedemos, Hygienespaziergänge für das Grundgesetz. Ja. Da gab es also dann richtig der eingezeichnet eine rote Zone weit um die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und den Platz herum, also dass wir, die Veranstalter und Macherinnen unserer Zeitung Demokratischer Widerstand, da gar nicht drauf dürften und da auch diese Zeitung gar nicht verteilen dürften. Auch ein, ich glaube, in der Bundesgeschichte einmaliger Vorgang, dass Menschen einfach sozusagen, dass es eine rote, quasi unbetretbare Zone für Menschen gibt. Warum auch? So in dieser Form. und zudem auch wirklich unfassbare Stilblüten, wo sogar Kriminalbeamte wirklich drüber gelacht haben. Von der Polizeipräsidentin Berlins, Barbara Slowik, aus ihrer Abteilung auf jeden Fall ein Schreiben. Auf 4 Seiten, wo also ausgeführt wird, unsere Zeitung sei virologisch kontaminiertes Material.
Und, virologisch kontaminiertes Material?
Richtig.
Also voller Coronaviren, oder wie?
Virologisch kontaminiertes Material, das ist die Bezeichnung. Wobei so übrigens auch aus dieser Bezeichnung gar nicht so genau hervorgeht, ob die Menschen, die es verteilen, damit gemeint sind oder die Zeitung. Ich hoffe doch, dass Menschen nicht als Material bezeichnet werden. Aber auf jeden Fall ist dieses, es ist aber nicht ganz klar übrigens in der Formulierung. Es geht auch nicht da ganz daraus hervor. Es ist auch anzunehmen, dass dieses Schreiben in seiner Formulierung gar nicht aus der Polizeibehörde kam, sondern aus dem Gesundheitsamt, wo einfach andere Menschen das Ruder übernommen haben. Und auch das Gesundheitsamt ist dann ja nur sozusagen die Entität, die vorangestellt wird, um andere Ziele zu erreichen. Eine besondere Idiotie und die wirklich eine Lache ist, ist dieses Schreiben, dass unsere papierne, gedruckte Zeitung als virologisch kontaminiertes Material bezeichnete, wurde auf Papier zugestellt.
Auch kontaminiert.
Also das ist dann der Moment gewesen, wo wirklich auch Kriminalpolizeibeamte richtig lachen mussten und auch sehr freundlich dann wurden und dann auch sagten, ja.
Du hast eine Zeit.
Jetzt mal ganz gelassen damit um. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das hier weiterentwickelt. Wir wissen schon auch das eine oder andere.
Du hast eine Zeitung auf den Markt geschmissen, kann man sagen, die alles in Schatten stellte, was bisher da war. Also das ist die auflagenstärkste Wochenzeitung oder Wochenzeitung?
Ja.
Im Jahr 2020. Überhaupt gibt. Im Jahr 2020.
Wenn man die Bild am Sonntag nicht mitrechnet, die streng genommen ja auch Bild heißt und viele Menschen rechnen sie gar nicht zu den Zeitungen, sondern eben zu Werbeblättern, Bild, also Bildpublikationen. Mhm. Also es gibt nicht wenige, die das auch unter professionellen Aspekten nicht als Zeitung betrachten. Wenn man sie mitrechnet, wären wir die zweitauflagenstärkste Wochenzeitung in der Bundesrepublik Deutschland des Jahres 2020. Und das ist tatsächlich ein Wunder. Und dieses Wunder geht, oder es mutet an wie ein Wunder, es geht eben auf die Unterstützung wirklich vieler interessierter Leserinnen und aktiver Demokratinnen und Demokraten in unserem ganzen Land zurück, die diese Zeitung bestellen, abonnieren, verteilen und dafür sorgen, dass diese Zeitung unter die Leute kommt, Woche für Woche. Immer 5 Ausgaben am Stück, 5 Wochen hintereinander gibt es also diese Zeitung, erscheint jeweils zum Samstag. Und dann machen wir eine Woche Pause zur Erholung und zur Recherche und dann geht es in dem Turnus immer weiter. Und das nun seit 17. April. Und im Grunde ist diese Zeitung ein Kind aus diesen Entwicklungen, eben, dass wir überhaupt nicht mal 10 Minuten etwas sagen durften bei diesen Hygienedemos. Niemand durfte sprechen. Im Grunde wurde ein riesiger Polizeikordon gleich errichtet. Menschen wurden drangsaliert, weil sie mit Grundgesetz in der Hand liefen. Es wurden quasi Familien verhaftet, die sangen. Es wurden ältere Damen überwältigt und weggetragen, weil sie ein Grundgesetz bei sich trugen. Das sei eine Meinungsäußerung und ähnliches. Also von vornherein wurde wirklich mit ihrerseits dann verfassungswidrigen Mitteln diese Versammlung für das Grundgesetz, also nicht für weitere präzisierte politische Absichten, die divergieren auch. Der eine mag irgendwie so eher das, die andere lieber das. Aber Versammlungen auf Basis des Grundgesetzes, für das Grundgesetz, in einer Situation, in der ein Notstandsverordnungsregime unseres Erachtens sich über die Verfassung hinwegsetzte. Zu dem Zeitpunkt gingen wir schon davon aus. Und dazu sei gesagt, der frühere Bundeskanzler Willy Brandt sagte, wer mit dem Notstand spielt, um die Freiheit zu Beeinträchtigung außer Kraft zu setzen, findet mich und meine Freunde auf den Barrikaden. Und das sei wörtlich zu verstehen, Willy Brandt. Das heißt also, mit dem Grundgesetz spielt man nicht so einfach und solche Notverordnungen erlässt man nicht so einfach. Und wenn man es tut, muss man mit massivem Widerstand in der Bevölkerung rechnen. Und wir kamen in friedlicher, freundlicher Absicht mit dem Grundgesetz. Und wie sich der rot-rot-grüne Berliner Senat seither verhält, ist umso mehr beschämend, je mehr Mensch im Grunde mit diesen politischen Farben sympathisiert, um das tue ich. Das sind im Grunde meine Farben. Und diese Leute, die sich im Grunde, muss man sagen, erdreisten, auch diese Farben zu tragen und zu glauben, sie stünden an irgendeiner positiven Tradition, wie die sich verhalten gegenüber der Bevölkerung unserer Stadt, an unseren Plätzen, mit unserem Grundgesetz, im Grunde auch mit unseren Mitmenschen von der Polizei und wie die instrumentalisiert werden und ja auch unbeliebt gemacht werden bei ganz normalen Leuten jetzt im besten Sinne und auch den anderen, ist sozusagen, es ist ja das ganze Spektrum, es ist ja die ganze Gesellschaft, die sich da trifft. Das ist also absolut beschämend und im Grunde auch unverzeihlich.
Ja. Also als ich die ersten Bilder gesehen habe, die, was du jetzt ansprichst, der Polizeigewalt, ne, ich war wie alle, die das gesehen haben, das haben sehr viele, 100.000 haben das ja gesehen. Die waren alle schockiert. Also ich bin vollkommen schockiert. Ja. Das geht ja immer weiter bis zu den Wasserwerfern jetzt. Aber wollen wir jetzt nicht so einen schnellen Sprung machen. Hm. Aber die Radikalisierung, die Anordnung der Radikalisierung der Polizeikräfte ist beispiellos in der Bundesrepublik.
Ja, und das eben gezielt. Also es wurde gezielt versucht, eben unsere Kundgebungen für das Grundgesetz von vornherein de facto zu zerschlagen. Weswegen auch Polizeiregimenter dann nach vorne gebracht wurden, die wohl zuvor auch noch politisch eingeheizt wurden, die ansonsten wirklich nur in absoluten Notlagen eingesetzt werden. Also bekannt ist da beispielsweise, sind die Regimenter oder also die Polizeistaffeln 31, 32, 33 in Berlin, die wurden also direkt nach vorne geschickt, um da alten Damen, Familien, Kindern, Leuten wie du und ich, nicht nur auf die Füße zu treten, sondern die im Grunde direkt wegzukloppen, muss man sagen. Also eine andere Formulierung ist da kaum zu finden. Und das trifft aber nicht die einzelne Beamtin und nicht den einzelnen Polizisten. Da gibt es durchaus auch sehr positive Erlebnisse, übrigens auch schon von Anfang an. Mhm. Das ist also eine Einsatzlage, die da irgendwie behauptet wird und das sind Kommandos, die da den Leuten gegeben werden. Und natürlich ist das beeindruckend, man sieht doch nie einen Innensenator, nehme ich mal an, den sieht man vielleicht alle Jubeljahre mal wirklich in der eigenen Polizeikaserne, Bereitschaftspolizei oder so. Und wenn so jemand dann auftritt wie Andreas Geisel, SPD, und sagt so, und ihr steht jetzt quasi an der Front, dann ist das natürlich einheizend für Polizistinnen und Polizisten, die dann in diesen Polizeistaffeln da sind. Und so muss da vorgegangen worden sein. Und wir sammeln auch Hinweise also aus dem Inneren der Polizei, und haben da auch schon viele Informationen jetzt über die Monate, wie da vorgegangen wurde. Und da kann man nur sagen, es ist absolut beschämend. Die Politiker und haben es hier wirklich auf die eigene Bevölkerung abgesehen, und zwar auf 99%. Es ist nicht so, dass sozusagen die nicht da sind bei den Versammlungen fürs Grundgesetz, nicht gemeint wären. Es sind alle gemeint. Und also jeder Tritt, jede Verhaftung, jedes Drangsal, jede abgewürgte Demonstration, jeder inzwischen auch Wasserwerfer, jedes Pfefferspray trifft uns alle. Und glücklicherweise gibt es diesen Geist in der Demokratiebewegung auch. Wer eine oder einen von uns so angreifen lässt, greift uns alle an und wir werden das alle nicht vergessen. Und glücklicherweise sind wir Millionen in der Bundesrepublik. Wir sinnen jetzt nicht auf Rache, aber es wird immer schwieriger, das nicht zu tun.
Wir treten nicht zurück, ja. Wir gehen nicht weg.
Wir werden nicht verschwinden. Und man wird uns nicht los. Es ist ja auch nicht möglich, Millionen von Menschen loszuwerden. Das wollen wir zumindest mal hoffen, dass diese Leute so weit nicht gehen wollen. Das hätten sie günstiger haben können. Sie wollen uns einfach unterdrücken und sie wollen uns tatsächlich in eine Form der Diktatur führen. Ja. Mhm. Und im Grunde haben sie das schon. Wir sind jetzt mittendrin. Allerdings gibt es nicht nur einen Funken Hoffnung, sondern wirklich Licht in die Düsternis. Also wir machen den dunklen Winter auch nicht mit, der da so beschworen wird von den Verschwörern und ihren Mitläufern, sondern wir bringen wirklich Licht ins Dunkel. Und das ist für uns, also meinen Kollegen Hendrik Sohnkamp, das ganze Kollegium der Zeitung, auch die Demokratiebewegung nicht ohne uns, die im Grunde dieses Prinzip, das Querdenken dann aufgegriffen hat, etabliert hatte. Das Prinzip mit den Postleitzahlen, dezentrale Organisationsweise, dass alle ihre eigenen auch Spenden einsammeln für sich in ihrer Region, damit das Ganze unangreifbar bleibt. Das haben wir quasi erfunden, vorweggenommen. Das läuft auch bei über uns noch weiter, nicht ohne uns.de. Das ist also der Verein und dem beigeordnet ist die Zeitung. Die stützt auch Querdenken mit, die stützt auch viele andere mit. Da gibt es dann ja Bewegung Leipzig und Demokratinnen und Demokraten in die und so weiter, Basis, Demokratie, jetzt und so weiter. Über das ganze Land verteilt, die bilden wir mit ab, für die sind wir da und auch für andere Entwicklungen. Und das ist im Grunde, ja, das ist das, was wir jetzt im Wesentlichen auch beitragen können. Denn natürlich hat Querdenken das nochmal professionalisiert und nochmal auf eine wirklich höhere Stufe gehoben. Und insofern hatte das alles seinen Sinn. Und das wird nicht wegzukriegen sein. Jetzt sprachst du vorhin diese Gefängnissache an, das wäre vielleicht noch ganz kurz abzuschließen. Also genau, es gab diese rote Zone und dann verteilten wir eben außenrum unsere Zeitung. Wenn uns also wirklich einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik verboten wird, Zeitungen zu verteilen, ja, dann verteilen wir eben außenrum und geben auch anderen Demonstranten dann ganze Stapel mit, dass sie die auf der Demonstration verteilen können. Und ja, dann gab es eine Situation, da habe ich dann mal Zeitungen ein Stück geworfen. Ich habe aber niemanden damit getroffen, weil ich dann sah, wie da so eine Polizeistaffel da auf einen Liegenden draufsprang. Genau. Und dann wurde ich also in wirklich absoluter Brutalität aus einem Taxi vom Kollegen, der uns unterstützte, dann rausgerissen und die gesamte Rosa-Luxemburg-Straße quasi runtergezerrt, also mit einem Kampfgriff, dann stundenlang in so einer Abfertigungsstraße vor unserem Karl-Liebknecht-Haus, müsste man sagen, das hat auch eine historische Konnotation, da abgefertigt und dann gefahren in eine Gefangenensammelstelle in Moabit, die, wo gerade auch so Manöver stattfanden, wo man sich vorbereitete, dort 5000 Leute aufzunehmen. Das war am 1. Mai 2020. Und andere Demonstrationen als unsere fanden nicht statt. Und dort wurde ich dann noch weitere 9 Stunden dann bis nach Mitternacht dann festgehalten in einer riesigen Zelle. Ich wusste übrigens gar nicht, wo ich war. In der Kruppstraße 15 in Moabit. Also das war eine Erfahrung. Also dafür, dass ich Zeitungen verteilen wollte, mir das verboten wurde und ich dann quasi wie einen, man kennt das vielleicht in den USA, die Zeitungsboten, dann meine Zeitung werfen, mehr so in der Richtung. Dafür wurde ich also da so abgefertigt. Das war eine Erfahrung, die ich jetzt niemand anderem wünsche. Es ging dann einigermaßen glimpflich ab, wobei man sagen muss, in dieser Gefangenensammelstelle musste ich mich nackend ausziehen, wurde rumgeschubst. Aber gut, ich habe es überlebt. Ich hab da auch keine größere Sache draus gemacht. Ich habe auch der Polizei gesagt, also ich bin nicht aus Zucker, aber nochmal passieren sollte sowas nicht.
Was macht das mit dir als Linker?
Ja, ich habe mich immer als links definiert. Das war immer sozusagen so, da war der Aufbruchsgeist. Das war das, was mir Halt gab als Gymnasiast. Ich sag mal auch unter den ganzen Rich Kids in Hamburg. Die waren dann halt irgendwie so bei der Jungen Union und so. Und ich wollte das jetzt wirklich ganz anders machen. Oder auch nicht ganz anders. Man hat ja auch dann trotzdem zusammen Fußball gespielt oder so. Im Grunde sich gut verstanden, auch in den, zumindest privat. Aber für mich kam das so nicht in Frage. Und für mich war sozusagen das, was Freiheit bedeutet, war links zu suchen. Wie gesagt, der Aufbruchsgeist, auch die soziale Verständigung und natürlich auch einen Geist nach 1968, das war sozusagen das Feinere, das Sensiblere, die interessantere Popmusik gab es dort. Das war auch das Coolere auf eine Art, aber eben auf die sensiblere Art. Also das war dann so mein geistiges Zuhause. Ich habe dann auch mich frühzeitig mit der Literatur beschäftigt, frühzeitig das wirklich Zeile für Zeile, das Kapital von Marx durchgearbeitet. Zugleich aber auch Heinrich Heine, Heines Deutschlandreisen gelesen und so weiter. Das habe ich mir so ausgesucht, das ist dann auch eine Entscheidung. Ich hätte mich auch anders entscheiden können, mich besonders für die FDP zu begeistern. Aber damals war es eben schon so, dass das auch ein üblicher Zeitgeist gewesen wäre. Es gab so einen neoliberalen Drive in den 1990er Jahren. Jetzt sozusagen den Staat eigentlich grundsätzlich als eine muffige Angelegenheit zu betrachten. Und da wollte ich doch dem was entgegensetzen, vor allen Dingen hinsichtlich des sozialen Ausgleichs, des Mitleids mit den Schwächeren des tätigen Mitleids, also auch einer sozusagen der Etablierung struktureller Ausgleichsmaßnahmen. Im Grunde wäre ich wahrscheinlich in der Willy Brandt-SPD gelandet, wenn es die zu dem Zeitpunkt noch gegeben hätte. Aber spätestens ab 1999, das war also kurz nachdem ich zum ersten Mal wählen durfte, und zunächst freute ich mich, dass die Kohl-Ära dann mal vorbei war. Ich dachte ja, es wird nie einen anderen Bundeskanzler geben. Also ich bin 1980 geboren. Also immer wie war dieser Kohl da. Mhm. War das natürlich schon, fühlte sich an wie eine Befreiung, dass jetzt irgendwie heitere, wirklich intelligentere, freundlichere, scheinbar sensiblere Leute wie Fischer und Schröder jetzt dran sind und dass Lafontaine auch dabei ist und so weiter. Mehr Frauen. Das fühlte sich erstmal gut an, aber dieses gute Gefühl verschwand recht bald, als diese Schergen dann nämlich begannen, Belgrad zu bombardieren, ohne Völkerrechtsmandat, grundgesetzwidrigerweise quasi deutsche Bomber dort weitermachten, wo sie 1945 aufgehört hatten, nämlich beim Bombardement der Stadt Belgrad. So eine Entwicklung. Ich wäre wahrscheinlich politisch gar nicht so wach geworden, wenn dieses Ereignis nicht so stattgefunden hätte. Wir wurden ja quasi da reingezwungen. Wäre es so gelaufen wie etwa in Österreich, also wirklich ein bisschen träge SPÖ, die aber ihren Stiefel so weitermacht, kein Hartz IV einführt, nicht im Ausland herumbombardiert, dann wäre ich wahrscheinlich politisch weniger interessiert gewesen, vielleicht Sportreporter geworden. Also Journalist werden wollte ich jedenfalls schon, oder für Kulturelles. Journalist werden wollte ich jedenfalls schon immer und das habe ich dann ja auch gemacht. Bin ich bis heute mit einer Intermission, mit einem Zwischenspiel am Theater für einige Jahre, habe ich in Dramaturgien gearbeitet, aber da arbeitet man eben auch sehr viel mit Text. Im Grunde ist das, geht es darum. Das habe ich auch noch 6 Jahre professionell gemacht. Genau. Was war die Frage?
Du hast dich schon beantwortet, wie du dich fühlst als Linker, wenn du das alles erlebst, was du heute erlebt hast. Ich möchte mit dir, machen wir mal den zweiten Teil des Gesprächs, ich möchte mit dir einmal, weil darüber weißt du auch sehr, sehr interessante Sachen zu sagen, eine Zukunftsdebatte machen. Wie soll die Zukunft aussehen? Wie könnte sie aussehen? Also die Vergangenheit, also vor der Corona-Zeit gab es die sogenannte alte Normalität, die war ja auch nicht so ganz okay. Die Corona-Zeit hat sehr viel aufgebrochen von dieser alten Normalität, hat sie es quasi in die Höhe gehoben, was nicht so gut war. Was für eine Gesellschaft wünschst du dir?
Also der Begriff der Demokratie ist da ganz wichtig und zwar in seinem...
Ist das ein zentraler Begriff bei dir?
Na, unbedingt. Also wo du fragtest, also Linker, ich weiß gar nicht. Im Grunde müsste man, viele Anarchisten zum Beispiel legen ja Wert darauf, nicht links zu sein. Viele Liberale, die durchaus auch sozialliberale Implikationen haben, also auch einen sozialen Ausgleich wollen und nicht das Recht des Stärkeren überall hin haben wollen, würden sagen ja auch, sie sind nicht links, aber im Grunde sind sie auch historisch konnotiert als Linke, als Linke. Die Liberalen in Deutschland, also 1830 und 1848 insbesondere, das waren im Grunde historische Linke. Nur, dass sie eben keinen autoritären Staat dazu haben wollen. Und insofern würde ich mich in so einer Tradition sehen, also eher einer französischen Tradition und nicht, wenn ich mich denn festlegen muss und jetzt sozusagen nicht als rigider Staatssozialist mit autoritären Maßnahmen. Bei allen Sympathien und die DDR hatte ja auch ein paar gute Seiten, das sagen ja auch alle, die da aufgewachsen sind. Also das ist im Moment ja diffizil, was dieser Begriff überhaupt sein soll. Jetzt die positive Zukunftsvision. Da alleine das wäre zum Beispiel ein linker Vorgang aus meiner Sicht. Also dieser Begriff ist leider so kaputt gemacht worden, links sein, durch diese, ja, im Grunde muss man auch sagen, gezielte Unterwanderung linker Parteien, linker Organisationen, Gewerkschaften. Das ist einfach beschämend, was unter dem Deckmantel unserer Organisation da so gemacht wird. Da werde ich nicht müde, jetzt seit 8 Monaten, oder langsam werde ich müde, immer noch zu sagen, naja, aber schau mal, Antifa, das bedeutet eigentlich auch noch was anderes als das, was uns da so entgegengestellt wird. Aber das ist kaum noch vermittelbar. Also der Ruf ist wirklich ruiniert. Ich weiß gar nicht, ob das jemals reparabel sein wird. Das ist aber auch systematisch gewollt von der Gegenseite, die sich gar nicht so in der Form zu erkennen gibt, also von der Kapitalseite. Das heißt also, inwiefern das zu retten sein wird, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich will nur darum werben, es gibt wirklich auch noch ein paar andere Leute. Es gibt ja nicht nur mich, die von der linken Seite kommen und die mit dem Begriff links immer noch was anfangen können, die durchaus jetzt auch fähig sind und die auch auf unserer Seite sind. Und diese Frage zu stellen, wie wäre eine positive Zukunftsvision, das halte ich schon für eine linke Frage im Grunde. Und in diesem Fall wäre eben das Bewahrenswerte zu bewahren. Also in diesem Fall kommen eben tatsächlich konservative dem Begriff nach konservative Elemente hinzu, nämlich mal ins Grundgesetz zu schauen. Das lohnt sich, das ist nämlich ein guter Text, insbesondere dem Sinn nach und ja meistens auch in der Vergangenheit seiner Anwendung nach, auch wenn es da auch schon ein paar Probleme gab. Ein Problem hatte ich genannt, 1999. Aber dieser Text ist ein guter Text und bei dem sollten wir mal schön bleiben, solange wir uns nicht entscheiden, etwas anderes, Besseres haben zu wollen. Und wollten wir dann etwas Besseres haben, etwas anderes haben, dann sieht das Grundgesetz auch einen ganz klaren Vorgang vor in Artikel 146. Dieses Grundgesetz behält seine Gültigkeit sinngemäß erst, also so lange, bis da die Bevölkerung in Deutschland, das deutsche Volk, seiner ganzen Buntscheckigkeit sich in freier Entscheidung für etwas anderes dann entscheidet. Mhm. Und dieses Grundgesetz ist also gültig, es hat auch unmittelbare Gültigkeit, bindet die Institutionen unmittelbar und auch jede einzelne Beamtin, jeden Beamten, jeden Staatsdiener, im Grunde auch jeden Menschen, der hier sich aufhält. Und da sollten wir dabei bleiben. Also ein Verfassungspatriotismus ist in dieser Situation sehr angebracht, in der wir ja im Grunde in einer Form von Entführungssituation leben. Also als wären wir in ein Auto gerissen worden, schneller noch auf der Straße. Man hört irgendwie, naja, irgendwo werden Leute gerade krank. Auf einmal wird man in einen Krankenwagen gerissen, man wird eine Maske über den Kopf gezogen und man wird quasi auf den Boden gepresst und gesagt, du darfst ja auch nicht raus. Du siehst jetzt auch deine Kinder irgendwie nicht mehr und die müssen dasselbe, mit denen wird dasselbe gerade gemacht. Und dieses und jenes passiert hier noch, deinen Laden machen wir dir dicht. Du darfst deinen Beruf nicht mehr ausüben, wenn du dagegen bist, schon mal gar nicht. Und wo wir dich hinfahren, sagen wir auch nicht. So, also in der Situation leben wir ja gesellschaftlich gerade, die allermeisten von uns. Auch die, die denken, naja, ist ja nett, mal die Füße hochzulegen. Das kann ich übrigens prima. Also Pause machen, jetzt alles runterfahren und auch sagen, es gibt wirklich Wichtigeres als den Gelderwerb und so weiter. Damit kenne ich mich aus. Dazu habe ich auch viel geforscht. Also sozusagen, das wäre auch ein Transformationsbegriff. Wie wäre denn Arbeitszeitverkürzung durchführbar? Wie wäre das dann auch kombinierbar gut mit vernünftigem Umwelt- und Klimaschutz, wo wirklich also auch alle Seiten ausgewogen werden? Keine Ideologie-Schiene.
Sondern eine neutrale Sache? Etwas Neutrales, weil du sagst, keine ideologische Schiene.
Ich bin jetzt etwas abgeschweift. Es gibt natürlich die Instrumentalisierung auch von Klimaschutz für andere Machtzwecke. Mhm. Ich meine, es gibt aber eine evidente Klimaerwärmung, die ist da. Jetzt ist nach wie vor umstritten, wie groß ist der menschengemachte Anteil. Es gibt einen menschengemachten Anteil, dann gibt es ganz viele verschiedene Maßstäbe. Ich würde sagen, es ist zu einem erklecklichen Teil menschengemacht. Und wie dem auch sei, in jedem Fall müssten wir ja Maßnahmen ergreifen. Es wäre ja wahnsinnig, nicht das zu tun, was möglich ist. Aber das geht auch mit der Demokratie. Dafür muss man die Demokratie nicht ausixen. Und vor allen Dingen würde sich das ohnehin nicht halten. Und es wäre im Grunde auch nicht möglich, das dann so durchzuführen. Zumindest in Europa ist es nicht möglich, die Demokratien einfach so wegzuschmeißen. Und eine Sensibilisierung, was Klimaschutz und Umweltschutz angeht, hat ja schon stattgefunden. Das ist Thema bei den Leuten, das ist auch Thema in Industrie und Betrieben, das weiß der Mittelstand auch. Also es geht übrigens auch gar nicht darum. Das mag ja eine linke Hoffnung jetzt gerade sein, bei vielen Leuten, naja, jetzt wird was verändert und das ist jetzt sozusagen der Moment, in dem also das, die Produktion tatsächlich umgestellt wird auf Umweltschonung, Ressourcenschonung, Klimaschutz. Das zeichnet sich aber an keiner Stelle ab. Es ist nirgendwo erkennbar, dass die das aus diesem Grunde jetzt tatsächlich gerade durchführen. Dass es dabei nicht zu unseren Gesundheitsschutz geht, sieht man ja alleine schon auch an den Demonstrationen, nanntest du ja auch schon, bis hin zu Wasserwerfern, wo 15.000 Menschen, darunter Kinder und Alte, also jetzt im November 2020 in ihrer Gesundheit geschädigt wurden. Ist ja schon klar, also bei der einen Demo ist der Virus irgendwie überhaupt nicht aktiv, bei einer anderen Demo gibt es also eine Riesengefahr und die Leute werden drangsaliert und ja wirklich auch geschädigt, offenbar auf direkte Direktive von Angela Merkel. Da fällt mir jetzt inzwischen, ich hatte da nie einen Hass, ich habe auch immer Abstand genommen von linker Satire, das ging ja 2005 schon los, die Dame sei irgendwie nicht so intelligent oder so, das stimmt natürlich alles nicht. Da habe ich mich immer enthalten, da so frech zu sein. Warum sollte ich das auch machen? Es ist wirklich, es ist wirklich sehr traurig, was ich da jetzt seit Monaten abspielt und was da eine Regierung glaubt, mit uns machen zu dürfen und glaubt, mit uns umgehen zu können. Ja.
Du hast gerade gesagt, dass wir eventuell entführt wurden. Ist es so, dass die Regierung uns quasi in Geiselhaft genommen hat? In Geiselhaft für ihre Ideen? Corona?
Na, ich glaube nicht, dass die Regierung eigene Ideen hat, aber ja. das mit der Geiselhaft stimmt auf jeden Fall. Es sind überhaupt menschheitsgeschichtlich einmalige Freiheitseinschränkungen. Unser Mitherausgeber unserer Zeitung, Professor Giorgio Agamben, wirklich sehr bekannter Philosoph, im Grunde der Universitätsprofessor für den Ausnahmezustand schlechthin in seiner rechtswissenschaftlichen und philosophischen Aufbereitung und Analyse, sagte, das sei sozusagen das Maß der Freiheitseinschränkung sei schlimmer als im italienischen Faschismus. So, und das sagt er auch nicht leichtfertig. Das ist also der Ethiker, was sozusagen die Biopolitik angeht, also in der Tradition von Foucault und vielen weiteren. Das ist wirklich eine Wissenschaftskoryphäe. Der sagt das nicht leichtfertig und man muss einfach messen, was wird gemacht. Also das ist das auch das rigideste Grenzregime, das es jemals in Europa gegeben hat, überhaupt weltweit gegeben hat. Es sind rigide Eingriffe, also wirklich bis auf die Ebene unserer Haut, auf den Körper, bis hinein in unsere Wohnung, bis in den Beruf, bis in das, was wir denken und sagen dürfen, sind massive Eingriffe in die Pressefreiheit evident. Zensur findet statt. Und zwar nicht nur bei YouTube. Es begann ja schon damit, dass Wolfgang Wodax, also dem bekannten Mediziner, dem es ja zu verdanken ist, dass beispielsweise bei der Schweinegrippe vor über 10 Jahren eben schon eine Aufklärungsarbeit stattfand. Dessen Homepage wurde in den ersten Tagen abgeschaltet. Dann das, was ich mit unserer Zeitung schilderte, das sind natürlich Dinge, die einfach unfassbar sind. In Italien ist es ähnlich gewesen und teils noch schlimmer gewesen. Und so kommt eben Giorgio Agamben zu dieser Analyse. Wir sind jedenfalls glücklich, dass er unser Mitherausgeber ist. Übrigens, Agamben gab dem Spiegel dann frühzeitig mal ein Interview und dieses Nachrichtenmagazin Der Spiegel fälschte nachweislich Agambens Wortlaut. Also nicht ein bisschen ab, nicht durch Auslassung, sondern fälschte regelrecht die Worte von Professor Giorgio Agamben. Solche Sachen passieren. Das hat Agamben uns dargelegt. Können wir beweisen, entlang von E-Mail-Verläufen. Das haben wir auch in unserer Zeitung gedruckt. Solche Dinge passierten und passieren immer noch. Das sind natürlich also Dinge, da werden zivilisatorische Standards nicht nur mal ausgesetzt, sondern wirklich willentlich, absichtlich zerstört. Durch konzertierte Aktionen. Und konzertierte Aktionen ist im Grunde ein anderer Begriff für Verschwörung. Ich würde es auch noch weiter oder Komplott, Intrige, wie auch immer man das nennen möchte. Ich würde es sogar korporatistische Aktionen nennen, denn hier wirken also global orientierte Konzerne, Big Tech, Big Pharma und einzelne Regierungen zusammen. Auffällig ist ja auch, dass in manchen Ländern gar nicht so ein Corona-Ausnahmeregime stattfindet. Also in Schweden wurde kein einziger Laden geschlossen, kein einziges Kind hinter Masken gezwungen oder isoliert. Die Argentinier haben sich dagegen gewehrt und dort gibt es kein Corona-Regime mehr. Dänemark haben aktive Demokraten und Demokraten also ein Gerichtsurteil erwirkt. Dort ist es auch vorbei. Und jetzt Ende November gab es eben in Lissabon im höchsten Berufungsgericht dann eben auch ein entsprechendes Urteil, dass dieser PCR-Test völliger Unsinn ist und damit ist es der Weg zum zivilisierten Leben und zur zivilisierten Aushandlung dann auch wieder frei in Portugal. Also es ist durchaus möglich, sich davon zu verabschieden.
Aber wie könnte es deiner Meinung nach weitergehen? Wenn jetzt, nehmen wir mal an, Corona wäre vorbei, was wäre nach deiner Meinung ganz wichtig dann zu tun?
Ich ließ es ja anklingen, Arbeitszeitverkürzung. Das ist eine, sozusagen, dass wir Krisen mitschleppen, jetzt seit mindestens 10 Jahren. Im Grunde spätestens seit der sogenannten Finanzkrise um das Jahr 2008 herum, sollte eigentlich jedem Laien auch klar sein, dass die Art und Weise, wie die Produktion, also Arbeit, Kapital und so weiter organisiert sind, in arger Krise sind. Und dass da ganze Systeme neu aufgesetzt werden müssen. Dass beispielsweise diese Schulden, insbesondere der Vereinigten Staaten, aber auch vieler europäischer Staaten, nie abzahlbar sein würden, sollte eigentlich auch jedem klar sein. Dass die Verteilung von Reichtum und Armut einfach hanebüchen ist. Dass es nicht zu dulden ist, dass 25.000 Menschen, wie Jean Ziegler seit Jahrzehnten im Grunde betont, jeden Tag 25.000 Menschen, darunter alleine 10.000 Kinder, verhungern. Jeden Tag. Das ist einfach nicht erträglich. Und es wäre sogar relativ kostengünstig. Da sollte man ja nicht mal von Kosten sprechen. Was wäre ja machbar? Das heißt also, auch allein an solchen Zahlen sieht man, ja, jetzt kommen die Mächtigen der Welt auf einmal auf den Gesundheitsschutz. Ist ja wirklich rührend, während zuvor wirklich in manchen Regionen die Menschen tatsächlich sterben, wie die Fliegen. Also insofern, diese Glaubwürdigkeit gibt es nicht. Und diese Leute haben uns ja auch hier hingeführt. Jetzt die positive Aussicht. Ja, wenn man die Probleme benennen kann, dann sind sie lösbar. Und wenn man ein positives Verhältnis zum Leben, zu anderen Menschen hat und im Grunde, dass man sagt, da, ich führe nichts Böses im Schilde, die anderen führen jetzt auch nicht unbedingt ständig was Böses im Schilde. Wir können über alles debattieren. Und dann treffen wir eine Entscheidung, wie wir es machen. Das ist im Grunde ein Angebot, das ich seit langem jetzt für grundlegende Fragen versuche zu elaborieren. Das war ein Angebot, war damals auch schon mit meinem Kollegen Hendrik Sodenkamp zusammen, das Kapitalismus-Tribunal. Da gibt es auch eine Buchpublikation dazu. Da haben wir versucht, also darzulegen, gut, diese Systeme sind in der Krise. Jetzt versuchen wir in einem verrechtlichen Rahmen die freie Diskussion in Gang zu setzen. Es gibt dann Anklägerinnen, Verteidigerinnen, Richter. Und Beweisverfahren und Expertinnen zum Thema Klimakrise pro, contra, Arbeiterinnenrechte und so weiter. Also mit allen Seiten und wirklich Koryphäen, Wissenschaftlerinnen aus aller Welt, darunter Saskia Sassen aus New York, darunter auch Wolfgang Neskowitsch, der frühere Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof und so weiter. Viele Künstler waren auch dabei und eben Leute aus dem Alltag, die einfach sagten, so erlebe ich unsere Ökonomie. Und die Wirtschaft ist nun mal sozusagen das, ja, im Grunde eines der wichtigsten.
Das Zentrale, ne?
Das Zentrale, was uns verbindet, wenn uns sonst nichts verbindet. Man kann ja nicht mit jedem Menschen verbunden sein. In der Ökonomie gehören wir aber auf eine Art am Ende immer zusammen. Ob wir es wollen oder nicht. Und da müssen wir uns eben eine Wirtschaftsrahmengesetzgebung geben, auf die wir uns am besten basisdemokratisch verständigen sollten oder eben durch wirklich transparente Verfahren, die so basisdemokratisch wie möglich sind und dann zu vernünftigen Entscheidungen kommen. Das war ein modellhafter Versuch in einem Theatergebäude in Wien, wo wir das dann durchführten. Vorher waren wir auch am Haus der Kulturen der Welt in Berlin damit. Es war im Grunde über 2 Jahre lief das. Das war ein Angebot, wie man sich verständigen kann. Und im Grunde an die Grundprinzipien dieses Modellversuchs glaube ich auch immer noch. Das heißt, ich bringe jetzt nicht mit, so hätte ich es gern, das kann ich auch sagen, und da bin ich einer von vielen. Und da bin und bleibe ich auch wirklich Demokrat. Ich möchte nicht, dass es so wird, wie ich das unbedingt will. Das wäre ja schrecklich, wenn ich das jetzt per Dekret, also ich würde das nie wollen.
Das wäre ja das Gleiche, was jetzt gerade passiert. Ja,
exakt, das würde ich, nein, auf keinen Fall. Also ich hoffe doch, man würde mich aufhalten, wenn ich jemals. Ich versuche eben Systeme darzulegen, wie überhaupt eine Verhandlung erstmal stattfinden kann, wie überhaupt Öffentlichkeit geschaffen wird, wie Leute ihre Sachen einfach mal sagen können. Die übrigens auch insbesondere jene, die sonst nie zu Wort kommen und die sozusagen mit der systematischen Einrichtung der Welt oder irgendwelchen Entscheidungen, wie es zu Gesetzen kommt, wie es zu Regeln kommt, nie zu tun hat, nie gefragt wurden, schon zuvor nicht. Das wäre mir wichtig. Ich selber, da würde ich sozusagen weiterhin bei linken Kriterien bleiben, hätte gerne eine Räterepublik. Das bedeutet, dass man also nichts mit demokratischem Zentralismus und Zentralrat und so weiter, sondern die Räte, da gab es ja mal den Versuch, die Münchner Räterepublik, und das ist eben der Versuch, subsidiär zu agieren. Sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, dass man es von unten nach oben durchorganisiert, alle Entscheidungen da getroffen werden, wo sie dann Auswirkungen haben und man nur Kompetenzen nach oben abgibt, wenn es nicht anders geht. Das wäre also, im Grunde ist damit das Linkssein schon ausreichend beschrieben. Aber es kommt natürlich dann auch der Internationalismus hinzu, also dass man auf gar keinen Fall Krieg toleriert, weder durch andere und auch nicht selber so etwas machen möchte. Also dass im Grunde eine Armee überhaupt kaum einen Schritt über die Grenze machen darf und auch im Inneren nicht eingesetzt werden darf, sondern im Grunde einfach nur sich da aufhält, ein bisschen aufpasst.
Verteidigungsarmee, auch rein verteidigt.
Genau, im Grunde sieht das Grundgesetz die Bundeswehr auch als solche vor.
Mhm.
Das ist also begrüßenswert. Und ja, wir müssen uns verständigen darüber, wie wollen wir wirtschaften. Und ich halte das im Grunde für eine positive Aussicht, dass sich Menschen damit auseinandersetzen, von ihren eigenen Erfahrungen damit berichten, davon abstrahieren und man daraus dann Entscheidungen trifft, wie das Verhältnis von Kapital und Arbeit dann künftig eingerichtet wird. Und im Grunde wissen wir es doch alle, also Arbeitszeitverkürzung ist möglich. Arbeit wird fairer verteilt, Kapital wird etwas fairer verteilt oder auch erheblich fairer verteilt. Dann leben wir immer noch glücklicherweise auf einem fruchtbaren Planeten und in einem fruchtbaren Land und dann wird uns auch nichts mangeln. Mhm. Das ist im Grunde nur eine Frage der Kommunikation und das Maß der Freiheit würde ich dann auch in der Wirtschaft wahrscheinlich etwas einschränken wollen, aber es hat sich schlichtweg nicht bewährt, Leute vom freien Wirtschaften abhalten zu wollen. Es wird dann ineffizient. Man kann natürlich eine Rahmengesetzgebung machen, die zunächst mal nach außen wirken muss. Also wie zum Beispiel unser Wirtschaftsressortchef in der Zeitung Demokratischer Widerstand, Hermann Plopper, sehr geschätzter Kollege, darlegte, ist eben, dass wir den Nationalstaat in dieser Situation unbedingt als eine Art Schutzhülle gegen Globalkonzerne brauchen. Also YouTube zensiert, ja gut, dann müssen wir eben eine Wirtschaftsrahmengesetzgebung machen, die diesen Google-YouTube-Konzern begrenzt in seinen Einflussmöglichkeiten. Wir können den unter Druck setzen, auch schon als Bundesrepublik, aber dann auch im Verbund mit anderen Staaten, anderen Gesellschaften vor allen Dingen. Es geht ja hier nicht nur um den Staatsapparat, sondern um uns alle. Und dann können wir dem einiges abverlangen. Und wenn er sich nicht dran hält, dann fliegt er eben raus aus dem Markt oder wird mit Strafzöllen belegt und so weiter. Diese Entscheidung kann eine Gesellschaft dann schon treffen. Muss man natürlich vorsichtig sein, aber das ist möglich meiner Ansicht nach auch dringend angezeigt.
Ja. Was wäre denn deine Ideen zu Politikern? Du hast mal von einem imperativen Mandat gesprochen, also geschrieben in einer deiner Tagesdosen. Und die Idee fand ich ziemlich gut. Also, dass ein Politiker auch verantwortlich ist für das, was er tut, dass er endlich Verantwortung trägt.
Ja, unbedingt.
Was kann man da verändern so in Deutschland?
Das imperative Mandat bedeutet, dass Abgeordnete in der Repräsentation, das ist jetzt was anderes als Ritterrepublik, ne? Die Ritterrepublik wäre die direkte Demokratie per se. Das erfordert aber wirklich viel Bereitschaft und kommunikativen Willen in der Bevölkerung, das wirklich so zu machen. Wenn man jetzt sagt, da sind wir jetzt aber alle noch nicht und wir wollen alle auch gar nicht so fürchterlich viel reden, das ist im Grunde schon ganz gut, wenn andere das für uns machen. Nur bitte, die sollen das dann aber auch wirklich in unserem Sinne machen.
Dann wäre das geht ja nur mit aktiverer Demokratie, demokratische Beteiligung von Anfang an bei Bürgern.
Ja, die Repräsentation ist im Grunde schon, also das bedeutet parlamentarische Verfahren, das ist im Grunde schon ein Weg, sich im Grunde von Demokratie zu verabschieden und das Ergebnis erleben wir jetzt ja gerade, weil man eben dann andere damit beauftragt, den eigenen Willen und die eigene Neigung und so weiter, die eigene politische Farbe und so weiter irgendwie zu vertreten. Zudem sind ja die Abgeordneten auch noch angeblich am Gewissen unterworfen, was im Grunde ein schönes Wort ist. Mhm. Das enthebt sie dann auch einer gewissen Bindung an den Wähler und die Wählerin. Das ließe sich beheben, indem ein Teil oder möglichst sogar alle Abgeordneten im Bundestag und in allen anderen Parlamenten mit dem imperativen Mandat belegt werden. Das heißt, in dem Moment, in dem Wähler nicht mehr einverstanden sind mit ihren Abgeordneten, die sie ja abgeordnet haben, können sie von einem auf den anderen Tag aus dem Parlament zurückholen. Eben durch eine Wahl, das regelt dann ein Gesetz, wie genau man das organisiert. Es muss aber sehr kurzfristig möglich sein. Und dann können solche Plattformen wie Abgeordnetenwatch.de, die sehr sinnvolle Arbeit machen, da kann man wirklich nachgucken, wie die eigene Abgeordnete aus dem eigenen Wahlkreis oder auch aus allen anderen abgestimmt haben, die kann man dann zurückholen. Nee, du vertrittst uns jetzt hier nicht mehr. Das ist einfach nicht, wenn eine ausreichende Anzahl an Leuten das dann eben einfach nicht mehr möchten. Und das halte ich also für sehr sinnvoll. Das scheint mir der logische nächste Schritt zu sein. Denn wenn man noch nicht bereit ist, eine Räterepublik zu machen, wo man wirklich irgendwie im Grunde alle die ganze Zeit in einem Kommunikationsprozess über politische Themen sein müssen, dann ist, also die Repräsentation erhalten werden muss, wäre das imperative Mandat tatsächlich eine Möglichkeit, sagen die, ja gut, irgendwie ihr macht, ihr müsst ja auch Sachen aushandeln und so, und ich kann mich auch nicht mit allem beschäftigen, aber wenn es wirklich zu verrückt wird und wenn ihr zu stark unter Lobbyisten Einfluss steht, dann holen wir euch einfach zurück. Dazu muss man sagen, ja, Lobbyisten von Konzernen, allen möglichen, von deutschen Konzernen, Industriekonzernen, Banken, aber auch von ganz vielen internationalen Konzernen, haben sogar Zugangsrecht, also Ausweise, mit dem sie in die Bundestagsgebäude bis hin zu Abgeordnetenbüros einfach reingehen können. Mhm. Es gibt mehr Lobbyisten laut Abgeordnetenwatch.de als Bundestagsabgeordnete. Mhm. 709 an der Zahl zum aktuellen Bundestag Abgeordnete und eine größere Anzahl an Lobbyisten. Alleine nur mit dem direkten Zugang zu allen Büros, zu allen Bundestagskomplexen und Gebäuden. Das ist natürlich ein Zustand, bei dem demgegenüber es, wie auch Knut Mellentin, der bekannte Historiker und Autor, formulierte, es sehr interessant ist, was deutsche Politiker so stört, wovon sie sich belästigt fühlen. Das ist ja wirklich eine Frechheit. Als im November das Ermächtigungsgesetz beschlossen wurde, an einem Tag im Bundestag, Bundesrat und am Abend noch von dem Corona-Präsidenten Steinmeier dann unterzeichnet wurde, also ein Gesetz, das wirklich das Grundgesetz aushebelt. Zum Glück ist das dieses Gesetz grundgesetzwidrig und da bin ich mir auch sicher, werden Verfassungsgerichte entsprechend urteilen. Also wirklich fähige Juristen, die dann eben keine schrecklichen Juristen sind, wie Sebastian Haffner, glaube ich, mal formulierte. Die werden das schon wieder hinkriegen. Aber da wollten ja wirklich Menschen dann in unser aller Bundestagsgebäude, um zu sagen, also wir sind nicht damit einverstanden, irgendwer schleuste sich auch mit ein. Darunter übrigens die SPD, frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Barbe, Angelika Barbe, glaube ich, mit Vornamen Angelika Barbe, und hatte Flugblätter mitgebracht. Man wollte also, ich glaube, ihrer früheren Fraktion noch mal kurz Bescheid geben, was sie und viele andere Millionen im ganzen Land eigentlich von dem ganzen Kram halten. Und dafür wurde sie quasi jetzt angezeigt und als Antisemitin verleumdet und als Verschwörungstheorie, Aluhut. Also Angelika Barbe ist jetzt auch mit im Club. Kann man ja nur sagen, willkommen bei uns. Es ist, ja.
Es ist irre, ne? Es gibt ja eine sogenannte Armutsgrenze. Was wäre denn, wenn es eine Reichtumsgrenze gäbe?
Ja, sehr gute Idee. Genau solche Dinge sollten mal diskutiert werden. Das ist ja alles nicht aus der Welt. Natürlich dann zu sagen, rigide, festgelegte Marxisten sagen dann, ja, aber das geht nicht, das ist so ein Versuch zurück. Und wenn man das macht, dann ja, aber es stimmt ja so nicht. Natürlich kann man sich über Dinge verständigen. Wenn schon Reset in Anschlag gebracht wurde, also das große Zurückstellen, ja dann lass uns doch demokratisch darüber diskutieren, wie wir es zurückstellen, wie wir es machen. Dass es einen massiven Wirtschaftskollaps gibt, der sich übrigens seit Mitte 2019 abzeichnete und der von Corona nur überlagert wird. Dieser systembedingte Wirtschaftskollaps. Und das betrifft nicht die Arbeiter, die haben keinen Kollaps. Das ist deren Krise. Das ist also die Krise derer, die den ganzen Quatsch organisieren. Dann können wir es auch selber machen und dann lassen uns jetzt eine breite Debatte, das wird doch mal sagen, eine breite Debatte muss geführt werden. Ja, jetzt wäre es mal angebracht. Jetzt wäre es mal wirklich angebracht, über Medizinethik zu diskutieren, über Wirtschaftsrahmengesetzgebung zu diskutieren, über Verfassungsgrundsätze zu diskutieren und dann auch Bildungspolitik etc. Im Grunde das ganze gesellschaftliche Programm dessen, was wir im Mindesten miteinander verabreden müssen, damit wir uns auch nicht gegenseitig an die Wäsche gehen und irgendwie gegeneinander auf, sondern wir verabreden uns über das, worüber wir uns eben verabreden müssen, und alles andere ist frei und bleibt frei. Also die Freizügigkeit muss zum Beispiel frei bleiben, die Unverletzlichkeit der Wohnung und so weiter. Auch eine gewisse Privatautonomie, was das Wirtschaften angeht, muss. So, und das ist jetzt das, was du sagst. Ja, vielleicht muss man das irgendwo ab einer Grenze auch abriegeln. Ja, ich würde sagen, ja. Die wichtigsten Aufgaben müsste tatsächlich ein dann wirklich demokratisch organisierter Staat auch übernehmen, der auch uns dann gar nicht mehr als Staat so gegenübertritt, sondern von dem wir sagen, ja, das ist irgendwie so auch Ausdruck unseres Gemeinwesens. Und das nennen wir vielleicht noch Staat, aber im Grunde ist das etwas von uns und was wir geschaffen haben.
Wir haben Teilhabe
daran. Und damit wäre die Entfremdung übrigens auch zum weiten Teil dann auch überwunden. Das ist, ja, das ist so, so machen wir das. Die Produktivkraftentfaltung ist längst auf dem Niveau. Der berühmte Philosoph Bertrand Russell rechnete ja schon im Jahr 1920 aus und publizierte auch dazu, dass wir im Grunde mit einer 20-Stunden-Woche im Jahr 1920 schon sehr gut auf höchstem Niveau überleben könnten in Europa, also in den Industriegesellschaften. Und angesichts der Produktivitätsgewinne seither wäre es längst möglich. So. Möchte nicht jeder nur 20 Stunden arbeiten, aber wer länger arbeiten möchte, kann das dann ja auch tun. Wer mehr Geld verdienen möchte, kann das dann ja tun. Es wäre doch aber im Grunde toll, eine 20-Stunden-Woche. Oder ich erinnere mich noch in den späten 80ern als kleiner Junge, da gab es doch diese Fahnen mit 35-Stunden-Woche. Also es gibt ja jetzt noch Leute, die weit mehr arbeiten müssen. Und das wäre jetzt wirklich an der Zeit, sowas einfach mal herbeizuführen. Also wirklich Arbeitszeitverkürzung, Arbeitsverteilung, auch eine grundsätzliche Absicherung. Da kann man dann ja diskutieren, wie man das ausgestaltet. Wäre doch zum Beispiel schon mal sinnvoll, Hartz IV bedingungslos zu machen und auch so ein Stück zu erhöhen, dass die Leute jetzt wirklich nicht am Monatsende da immer noch hungern und irgendwie die, was weiß ich, irgendwie dann doch ein Paket Nudeln klauen müssen und so, damit sie da irgendwie über die letzten Tage kommen. Das ergibt doch alles so keinen Sinn. Das kann man einfach sinnvoller verteilen, ohne Anreizsysteme und auch sozusagen das Spielerische, den Spaß auch am Wirtschaften. Wirtschaft ist ja auch das Leben. Das einfach näher zusammenzubringen. Ja. Leben, Spiel und auch sozusagen das Freudvolle am Austausch, dass sich das mehr annähert und wegkommt von dieser totalen existenziellen, im Grunde Bedrohung mit dem Tod. Wenn du nicht spurst, dann geht die Welt unter.
Morgen habe ich nichts auf dem Teller.
Das war ja nie so. Der Planet ist fruchtbar und im Grunde haben wir hier zu jeder Zeit...
Der Tisch ist gedeckt, ne?
Planet Erde. Also bei allen Bedrohungen, die die Natur dann doch auch bietet, aber wir könnten hier als Menschen zu jedem Zeitpunkt irgendwie leben, wenn nicht Machtinteressen, Staaten oder Kirchen zu manchen Zeiten auch dazwischen funken und sagen, du gehörst aber nicht dazu, dass du kriegst nichts oder du musst dich jetzt besonders anstrengen oder wir setzen dich auf Wasser und Brot, wenn du nicht spurst, in unserem Sinne. Mhm. Und im Grunde lässt sich das spielerisch aushandeln. Also ich sagte ja Theater vorhin, so eine parlamentarische Situation hat durchaus auch was Theatralisches. Leider sind die Schauspieler so schlecht und trotzdem sind es übrigens Schauspieler. Vielleicht hatten deswegen mein Kollege Hendrik Sodenkamp und ich auch so früh da so ein Misstrauen gegenüber diesen Notstandsmaßnahmen und dieser ganzen Erzählung, weil Theater ist im Grunde organisierte Lüge. Aber so die Lüge zur Erheiterung oder zur Erbauung oder zur Bildung oder auch einfach nur zum Quatsch machen oder auch zur Provokation. Wir haben dann ein Gespür, wenn es irgendwie, also weil wir es im Grunde auch beruflich machen auf eine Art, also es, wie gesagt, eben um es positiv einzusetzen, nicht um damit jemanden hinters Licht zu führen. Selten jedenfalls. Es gab auch mal so Radiohörspiele, wo dann diese Außerirdische sind gelandet und so. Und dann waren die Leute in den USA dann ganz, oh Gott, jetzt sind hier irgendwie...
Ja, War of the World, ne?
Oder waren auch beglückt. Wäre ja auch eine sehr interessante
Frage. Endlich holen sie mich ab.
Genau. Also eher so. Deswegen waren wir vielleicht auch so früh dran. Ja gut, es sind eben häufig dann doch auch tatsächlich schlechte Schauspieler und Leute, die sonst wirklich nichts erreicht haben. Also diese, ich will nicht nur schlecht reden. Manchmal machen sie ja auch gute Sachen. Und muss man aber sagen, was wagen diese matten Seelen, diese Corona-Ermächtigung so in dieser Form mitzutragen, Diskussionen allenfalls noch zu simulieren und hier wirklich eine Schmierenkomödie aufzuführen. Und leider, ich meine, das Ganze hatte ja auch zu Beginn noch heitere Züge, aber leider ist das jetzt passé. Diese Entwicklung ist dermaßen pervers, es ist dermaßen absurd, die Leute so zu isolieren, die Leute hinter diesen vollkommen abstrusen Masken zu zwingen. Und das greift so tief ein, auch in die ganze Medienlandschaft. Also es gibt wirklich absurde Schnittbilder jetzt. Und immer muss diese Maske noch gezeigt werden und so weiter. Das ist wirklich ein Fetisch, der da abgefeiert wird. Und das deutet leider auf überhaupt nichts Gutes hin. Dann sozusagen für die Lüge hat man als Theatermensch ja vielleicht noch ein bisschen Verständnis. Gut, es gibt eine politische Notlüge. Es gab auch immer Lügen in der Politik. Im Grunde basiert das Ganze auch darauf, die ganze Machttechnik funktioniert in der Repräsentation so. In einer direkten Demokratie dann nicht. Deswegen brauchen wir ja auch mehr Elemente wie Volksentscheide und imperative Mandate. Und Ombudsleute, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ständig alternieren, dass wirklich ständig diese Kontrolle stattfindet. Es ist wirklich beschämend, wie sich diese Leute verhalten. Diese Lüge, die Notlüge in der Politik, dafür hätte man doch noch ein paar Tage, ein paar Wochen, hat man dafür doch Verständnis. Also es kracht der Finanz, das Finanzsystem kracht zusammen, es herrscht große Ratlosigkeit, was soll man jetzt machen? Und dann gibt es irgendwie so ein Krisensystem, da macht man jetzt irgendwie, bläht man mal hier irgendwie so eine Erkrankung auf. Im Grunde will man damit ja den Gesundheitsschutz dann nach vorne bringen und tatsächlich kümmern sich die Leute, löst dann tatsächlich eine Kohäsion aus, also Zusammenhalt und so weiter. Nur das kombiniert man doch nicht mit dermaßenen zerstörerischen Maßnahmen, also die wirklich auch schon Todesopfer ohne Zahl befördert haben. Das heißt, das Ganze deutet wirklich auf überhaupt gar nichts Gutes hin und dass es nichts mit Klimaschutz zu tun hat, habe ich auch schon mal versucht darzulegen. Na gut, ich komme aber wieder ins Negative, du willst ja mehr das Positive, das ist sehr, sehr verständlich. Es gäbe allen Anlass im Grunde zu einer freundlichen Verständigung, wenn wir sagen würden, ja, wir nehmen jetzt diese Krise, jetzt ist der Laden mal zusammengekracht. Es gibt Schlimmeres. Also denken Sie doch mal an Alexis Sorbas zum Beispiel, der berühmte Film und auch der Roman von Kazantzakis, wo dann zum Schluss also der heitere Grieche, dem ein bisschen verstockten Business-Engländer dann sagt, oder dieser Seilbahn da zusammen, hast du jemals gesehen, wie etwas so schön zusammenkracht? So, und dann tanzen sie da an einem griechischen Strand, was soll's auch, ja. Also man kann man die Mine eben nicht ausbeuten, die Seilbahn zusammen. Jetzt muss man halt dann wieder neu anfangen oder was auch immer. Also sozusagen Zusammenbruch, wie sagt man auch, jedem neuen Anfang wohnt ein Zauberende und so weiter. Na gut, dann nutzen wir jetzt eben die Situation, um wirklich ausgiebig zu diskutieren, wie wir uns verständigen wollen und wie wir dann zusammen in die Zukunft gehen. Und das müsste im Grunde ja doch wirklich ein Licht ins Dunkel bringen. Leider stehen auf der Gegenseite Leute, die genau das auf gar keinen Fall wollen, die einen fanatischen Kontrollzwang haben. Ja. Und leider deckt sich das sehr mit der ewigen Krisenerzählung. Also das Charakteristikum der Ära Merkel ist ja quasi ständig von dieser Alternativlosigkeit zu reden. Nichts in der Welt. Und das im Grunde, das macht das Menschsein als solches aus. Das für den Menschen ist eben nichts einfach nur alternativlos. Das ist also ein Menschenbild, das ist hanebüchend. Was können wirklich nur, ich weiß nicht, also wir können nur Technokraten sagen, Leute, die glauben, im Grunde Deterministen, Leute, die nicht an den freien Willen glauben, die nicht an menschliche Verständigung und Varianzen glauben. Im Grunde Leute, die diesem ganzen Diversity-Kram und so, Kram sage ich jetzt, weil es wirklich fürs Gegenteil oft benutzt wird, die im Herzen nichts abgewinnen können. Die wollen das nicht, die glauben daran nicht. Die haben ein ganz düsteres Menschenbild. Und demgegenüber kann man nur sagen, nein, nichts ist alternativlos. Und nein, ihr verliert auch nicht alles, wenn ihr mal was anders macht. Es ist durchaus möglich, sich anders zu verständigen und die Diskussion freizugeben. Und dann geht die Welt nicht unter. Aber es könnte tatsächlich sein, dass ihr dann die Macht verliert. Und dann geht das Leben aber auch weiter. Das kann man ja sagen, als jemand, der sowas wie durchaus arme Phasen oder so mal miterlebt hat oder jetzt auch nicht so begütert aufgewachsen ist. Es ist nicht so schön, aber glücklicherweise, wie gesagt, der Planet ist, es geht dann schon auch weiter. Also wenn man vorher eben Tom Buro verdient über 400.000 als ARD-Intendant, haben wir auch nicht genau wofür, aber gibt ja Leute, die dann noch mehr verdienen. In dem Fall bezahlen wir ihn allerdings für diese Propaganda. Aber vielleicht möchte Herr Buro dann ja doch nochmal, wenn mir dann die Freizügigkeit wiederhergestellt ist, mal in einem Reisebüro jobben zum Beispiel. Kann man doch machen. Kommen so Leute dann ins Office und sagen, ja, ich hätte hier gern, ich weiß noch gar nicht, wo ich hinreisen möchte, Herr Buro, erzählen Sie mir doch mal. Aber dafür müssen wir, wie gesagt, erstmal die Grundrechte und das Grundrecht der Freizügigkeit wiederherstellen. Und vielleicht können diese Leute, die sich diesem Propagandaregime ja nicht nur ausgesetzt haben, sondern es ja mitverantworten an höchster Stelle, vielleicht finden die dann da dann nochmal etwas, was sie dann noch ein paar Jahre machen können.
Das ist eine schöne Utopie fürs Schlusswort. Anselm, ich danke dir für dein Kommen.
Es geht immer weiter. Ne? Also das ist vielleicht so die Quintessenz. Es ist nicht schlimm,
ja, das stimmt,
einfach
ja
sich zu, eine gewisse Öffnung zu machen, ja, zu sagen, aha, jetzt finden wir das vor, nichts ist alternativlos. Und es ist auch nicht sozusagen diese Modellrechnung von, ja, da sterben aber ganz viele Menschen. Ja, im Moment jetzt, das löst ganz viele Tote leider aus, noch ungezählte Zahl. Es ist nichts, nichts ist alternativlos. Wir können über Dinge diskutieren und gemeinsam demokratisch dann auch zu Lösungen kommen. Gerade in relativ sicheren europäischen Gesellschaften, wo es doch ein gewisses Grundniveau auch ökonomischer und dann auch bildungsmäßiger Art gibt und ein Einverständnis und auch schon ein Verständnis für Demokratie und auch die Lektionen aus der Geschichte, in der deutschen Geschichte, dann ja auch gelernt sind. Deswegen ist der Widerstand hier so stark.
Mhm. Danke für dein Kommen, Anselm.
Gern, ich danke auch.
Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Anselm Lenz.